Während unserer Südfrankreich-Reise haben wir auch die französische Mittelmeerküste erkundet. Dazu zählen Städte wie Marseille, Cannes, Nizza oder Monaco.
Zwischen den pulsierenden Küstenstädten verstecken sich aber auch traumhafte Buchten und Strände. Wir verraten dir in dieser Podcast-Folge die schönsten Stops an der Côte d'Azur.
Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt.
Servus.
Servus.
Und willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Reihe über unseren Südfrankreich-Roadtrip. Wir haben es ja schon in der ersten Folge gehört, aber vielleicht nochmal ganz kurz so als Überblick. Wir waren insgesamt 2 Wochen unterwegs und haben uns dabei auf die Provence fokussiert. Die liegt nämlich in Südfrankreich und da liegt nämlich zum Beispiel auch die schöne Mittelmeerküste oder der schöne Küstenabschnitt Côte d'Azur. Davon hast du vielleicht schon mal gehört und darum geht es jetzt auch in dieser Podcast-Folge. Du kannst auch gerne nochmal in die erste Folge reinhören. Dort klären wir so allgemeine Reisetipps, wie beispielsweise, wann ist die beste Reisezeit, wie ist es eigentlich mit dem Autofahren in Südfrankreich, was kostet das Ganze, wie sah unsere Route aus und so weiter. Außerdem sind wir da schon auf unsere ersten Stops eingegangen, wie zum Beispiel den Lac du Sœur-Poussin, die Verdarschlucht oder auch Avignon und das umliegende Luberon-Gebirge. Und in der Folge erzählen wir euch von unserem zweiten Teil des Roadtrips, nämlich entlang der Côte d'Azur von Marseille bis Monaco. Und da haben wir auch noch verschiedene Zwischenstopps gemacht, zum Beispiel in Saint-Tropez, in Cannes und in Nizza. Und darum geht es eben jetzt und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit Marseille, der zweitgrößten Stadt in Frankreich.
Genau, also da muss man dazu sagen, viele sagen so, Marseille gefällt ihnen jetzt nicht, weil die Stadt auch super dreckig oder weil die Stadt zu dreckig sein soll.
Und auch sie sich gefährlich da auch, sein soll. Es ja, ist ja auch so eine der gefährlichsten Städte in Europa.
Genau, und sie sich da jetzt nicht so richtig wohlfühlen. Wir müssen aber sagen, wir können das eigentlich so jetzt nicht bestätigen. Nee. Es gibt tatsächlich Viertel, da liegt auch Dreck rum und so, aber ich sag mal, das gibt's auch in Berlin. Ja.
Das gibt's gefühlt so in jeder Großstadt gibt's auch mal so eine dreckige Ecke. Ja. Aber ich finde, das macht Marseille auch aus, also dieser Schmelztiegel der Kulturen, dass man eben auf der einen Seite Straßen voller Graffitis hat und eher so dieses alternative Viertel und dann ein paar Straßen weiter ist irgendwie so dieses schöne, moderne Hafenviertel, wo sich irgendwie ein Luxusrestaurant neben den anderen reiht und man von da aus auch die Yachten sieht und gleichzeitig ist man aber dann in ein paar Gehminuten auch in der Altstadt, wo man einfach wirklich so schöne, authentische, süße Gassen hat und so kleine Boutiquen. Also ja, Marseille hat einfach wirklich viel zu bieten, muss man
sagen.
Ich
finde tatsächlich auch, und auch nochmal, weil Nina ja gesagt hat, es war tatsächlich mal eine der, sogar die gefährlichste Stadt Europas, aber das bezieht sich eher auf so Gebiete außerhalb von Marseille. Also wo du dich jetzt als Tourist rumtreibst, da musst du jetzt eigentlich keine Angst haben, außerhalb von Taschendiebstählen, aber auch das gibt es hier quasi überall. Also wie gesagt, wir können den Eindruck, den ja viele so haben, dass ihnen das jetzt nicht gefallen hat, Marseille, können wir jetzt nicht teilen. Wir fanden es eigentlich ziemlich cool, gerade auch so für 1-2 Tage eben.
Auf jeden Fall, wenn nicht sogar länger, denn man kann sich in Marseille ja nicht nur die Stadt anschauen, sondern auch ganz viel in der Umgebung. Aber dazu gleich mehr, jetzt wollen wir erstmal kurz klären, was man sich denn eigentlich in der Stadt so alles anschauen kann.
Genau, also Marseille hat ein großes arabisches Viertel oder sehr viele Einwohner haben einen arabischen Hintergrund und deswegen gibt es da auch ein relativ großes arabisches Viertel und es ist wirklich cool gewesen, wenn du da durchläufst. Wir waren ja auch schon in Marokko und Marrakesch, da fühlt man sich echt so ein bisschen, als würde man jetzt in einem Souk durchlaufen und irgendwo in einer arabischen Welt sein.
Also überall sieht man halt diese Gewürzstände mit so riesigen Gewürztürmchen und getrocknete Früchte. An jeder zweiten Ecke ist so ein Kebabstand.
Also es wuselt auch. Es ist wirklich cool, hat uns gut gefallen. Und wir haben da auch super günstig kandierten Ingwer gekauft.
Ja, der hat uns dann die restliche Reise weiter begleitet. Genau. Ein ganz anderes Viertel ist das Courjolias. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Das ist eher so ein alternatives Viertel mit ganz viel Street Art.
Und ganz vielen Scherben auf dem Boden.
Es riecht auch dementsprechend eher immer so ein bisschen nach Gras. Es ist eigentlich, ja, wie gesagt, eher so das alternative Viertel.
Und super viel Street Art gibt es dort eben
genau,
auch.
Genau.
Deswegen schaut da unbedingt auch mal vorbei.
Ein weiteres schönes Viertel ist das Altstadtviertel, also so der historische Kern, das Le Panier. Und da gibt es eben so schöne, enge Gassen mit so bepflanzten Kübeln, Kopfsteinpflaster teilweise, schönen Cafés, schönen Plätzen, auch so kleine Boutiquen. Also da lohnt sich es auf jeden Fall mal durchzubummeln. Und ganz in der Nähe sieht man dann am Hafen so ein riesiges schwarzes Gebäude. Und wir haben uns als erstes gefragt, hä, was ist denn das? Aber das ist einer der bekanntesten und meistbesuchtesten Museen in Frankreich. Das nennt sich Mucem. Das ist aber eigentlich eine Abkürzung und es ist das Nationalmuseum von Frankreich. Dort ist vor allem viel ausgestellt zur Geschichte des Mittelalters, aber auch zur Zivilisation Europas. Und wenn man dann weiterläuft Richtung Hafen, dann sieht man aus der Ferne schon immer so einen kleinen Hügel mit einer Kirche drauf, nämlich die Notre Dame de la Garde. Und die sollte man auf jeden Fall besichtigen, am besten abends zum Sonnenuntergang. Man kann dort hochlaufen oder auch mit dem Bus hochfahren. Und das ist eigentlich so unserer Meinung nach der beste Aussichtspunkt der Stadt. Man sieht dort über den Hafen, man sieht auch die vorgelagerten Inseln und man kann dort einfach wunderbar den Sonnenuntergang beobachten. Leider gibt es da keinen Kiosk und deshalb wichtiger Tipp, wenn ihr dort den Sonnenuntergang anschauen wollt, dann macht's wie die Einheimischen und nehmt euch irgendwie was mit für ein Picknick. Also ein paar Getränke, was aus dem Supermarkt, ein paar Snacks, genau, damit ihr dort nicht verhungern oder verdursten müsst.
Aber nehmt euren Abfall auch wieder mit.
Genau, selbstverständlich.
Für die ganzen Sehenswürdigkeiten in der Stadt würden wir jetzt ungefähr einen Tag einplanen, dann kann man das eigentlich ganz entspannt machen. Am nächsten Tag ging es für uns dann in den Quelog-Nationalpark. Das ist ein gewisses Gebiet südlich von Marseille, das sich direkt an der Küste befindet. Und die Quelogs, das sind quasi Fjorde, also wo rechts und links die Steilwände emporragen. Und am Ende ist immer eine kleine schöne Bucht. Und in diesem Nationalpark gibt es eben mehrere solche Fjorde. Und ansonsten ist es eine sehr schöne Wanderregion auch. Und man hat eben dann die schönen Fjorde, wo das Wasser auch richtig türkisfarben, bläulich leuchtet. Und man kann dort auch super baden.
Genau. Oder man kann die Quelogs auch vom Wasser aus erkunden. Das wäre so die zweite Möglichkeit.
Wir würden euch empfehlen, dass ihr einfach zwei sehr schöne Wanderungen macht dort und auch dann zum Schluss entspannt in einer der schönsten Quelogs. Die erste Wanderung ist ein schöner Spaziergang von der Universität, die sich in der Nähe befindet, aus auf einen richtig schönen Aussichtspunkt, wo man mehrere Quelogs sehen kann. Und die zweite startet dann von Cassis aus zu der schönsten Quelog und dort kann man dann zum Schluss auch super baden.
Die Wanderung an sich dauert ungefähr so 2,5 Stunden und dann sollte man natürlich auch noch genügend Zeit zum Relaxen einplanen. Alternativ kann man von der malerischen Ortschaft Cassis aus aber auch eine Bootstour unternehmen. Da gibt es so klassische Routen, bei der man 3 Quelogs oder auch 4 oder 5 Quelogs, also diese Fjorde, besichtigen kann. Wir persönlich würden da, wenn dann die kürzere Route wählen, das ist nämlich auch ziemlich teuer. Ich glaube, das kostet fast 20 Euro pro Person, diese Bootstour. Also wenn ihr euch entscheiden müsst aufgrund der Zeit, ob ihr lieber wandert oder eine Bootstour macht, würden wir euch empfehlen, eher zu wandern, weil man eben dann diese Fjorde von oben sieht und wir persönlich fanden das schöner.
Ja, jetzt noch ein wichtiger Tipp und zwar, in dem Nationalpark kommt es im Hochsommer immer wieder zu erhöhten Waldbrandgefahren, deswegen ist der dann auch sehr oft gesperrt im Hochsommer. Ihr solltet euch davor ab unbedingt informieren, den Link haben wir euch natürlich auch im Blogartikel verlinkt.
Falls der Quelog-Nationalpark gesperrt ist oder ihr sogar noch mehr Zeit habt in Marseille, könnt ihr auch noch die vorgelagerten Inseln erkunden, und zwar die Frioul-Inseln. Da kann man von Marseille aus mit dem Boot in ungefähr 20 Minuten hinfahren. Auf einer Insel gibt es super schöne naturbelassene Strände und auch so eine Ruine von einem alten Krankenhaus. Und auf der anderen Insel gibt es noch so ein Fort, das man auch besichtigen kann. Das wäre so eine Alternative oder wenn ihr, wie gesagt, auch mehr Zeit habt in Marseille. Aber jetzt geht's weiter und zwar sind wir dann von Marseille nach Saint-Tropez gefahren und dazwischen gibt es schon ein paar richtig schöne Strände. Ein Strand, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet, ist der Strand bei Yerres. Das ist so ein 4 Kilometer langer Strand. Auf der einen Seite ist eben der
Sandstrand.
Ein Sandstrand. Auf der einen Seite ist dieser Strand, dann kommt die Straße und auf der anderen Seite der Straße sind so riesige Salzseen, wo sich Flamingos befinden. Das Das heißt, wenn ihr die Straße entlang fahrt, seht ihr auf der linken Seite die Flamingos und auf der rechten Seite dann die Kitesurfer und die Leute, die am Strand liegen. Also ziemlich cool. Es ist dort auch ziemlich naturbelassen und der Strand bietet halt genügend Platz, dass man sich so sein eigenes Plätzchen sucht, wo man dann das Handtuch ausbreitet. Und ich persönlich finde es immer ziemlich cool, die Kitesurfer zu beobachten. Also dann ist am Strand auch nicht so langweilig. Wenn man dann weiterfährt nach Saint-Tropez, ist unser Tipp, dass man jetzt nicht auf die Autobahn fährt, sondern weiterhin auf der Küstenstraße bleibt, auf der D559. Die Landschaft ist nämlich wirklich sehr schön und man kommt dann auch noch an dem anderen wunderschönen wilden Strand vorbei. Dort haben wir kurz Halt gemacht. Der ist auch relativ naturbelassen. Das heißt, es gibt jetzt in der Umgebung nicht dutzende Hotels, sondern nur einen kleinen Kiosk und ansonsten Natur pur, auch keine Liegen oder sonst was, die irgendwie das Landschaftsbild oder das Strandbild dann oft irgendwie versauen. Der Strand an sich ist so eine Mischung aus Felsen und feinem Sandstrand. Und man kann auch an der Küste ein bisschen weiter entlang wandern, wenn man möchte. Und vor allem auch, wenn man seine Ruhe haben möchte. Denn der Strand an sich ist zwar naturbelassen, aber jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Wir haben leider keine Aussprache im Internet gefunden. Deshalb sagen wir euch jetzt einfach mal, wie man ihn schreibt. Man schreibt ihn Plaque des Escalades. Ihr findet ihn natürlich auch in unserem Blogartikel. Wir haben euch den in den Shownotes verlinkt. Ein weiterer schöner und vor allem auch bekannter Strand ist der Beach bei Pampelon. Der liegt ganz in der Nähe von Saint-Tropez, ist auch sehr lang, also wirklich so ein schöner, weißer Traumsandstrand mit ganz vielen Beachclubs, Restaurants und auch Hotels. Teilweise gibt es auch so private, abgesperrte Beachbereiche, aber der Strand bietet, wie gesagt, noch genügend Platz, um sich dort eine Liege zu mieten, das Handtuch auszubreiten oder in einem Restaurant zu chillen. Und es ist eigentlich auch so der Strand für die High Society, die sich dann in Saint-Tropez auch oft niederlässt. Also der berühmteste Beach Club ist so der Nikki Beach Club, den gibt es ja auch öfter, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört.
Saint-Tropez an sich, also die Stadt, bietet jetzt eigentlich nicht irgendwelche besonderen Gebäude oder Sehenswürdigkeiten. Wie gesagt, da gibt es noch ein paar Nachtclubs. Wenn ihr also das nötige Kleingeld habt und feiern gehen wollt, dann könnt ihr das dort machen. Ansonsten ist es eigentlich eher nur so ein kurzer Zwischenstopp, wo man halt einmal schläft, weil man die komplette Strecke bis nach Cannes ist an einem Tag eigentlich zu viel.
Genau, also der Yachthafen ist natürlich sehr beeindruckend und mit ganz viel Glück sieht man vielleicht auch einen Promi, weil man muss schon sagen, Saint-Tropez ist halt tatsächlich the place to be für die High Society oder auch für die Prominenz, die macht dort auch gerne mal Urlaub, aber meistens sind die dann irgendwie auf den Yachten und man sieht sie jetzt nicht, wenn man durchläuft. Genau, weiter geht's dann.
Weiter geht's dann am nächsten Tag nach Cannes und auch da wählen wir wieder die Route über die Küstenstraße. Also passt da auf, wenn ihr Google Maps einstellt. Dann kommt ihr nämlich im sehr beeindruckenden Estrel-Gebirge vorbei. Das sind so ganz, ist ein ganz rotes Gestein, also komplett andersfarbig wie jetzt bis nach Saint-Tropez, da ist es eher so braunfarbenes Gestein.
Grau eher, ja.
Oder grau, braunfarben. Und dann eben das Estrel-Gebirge ist sehr rot und wieder so ockerfarben. Und
ich finde halt vor allem auch den Kontrast zwischen dem roten Gebirge, dem blauen Meer und natürlich auch den grünen Pinienbäumen und so wirklich spektakulär. Man kann dort bei verschiedenen Parkbuchten auch anhalten und einfach nur staunen oder sich auch so eine kleine Badebucht suchen und nochmal kurz baden. Das ist so die eine Variante, also dass man einfach nur die Panoramastraße entlang fährt. So haben wir es zum Beispiel auch gemacht. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann wären wir eigentlich noch gern ins Gebirge ein bisschen reingefahren. Da gibt es nämlich auch einen ganz coolen Aussichtspunkt. Da kann man so 30 Minuten hinwandern, dann hat man nochmal einen schönen Blick von oben. Genau. Aber merkt euch auf jeden Fall, Estrel-Gebirge ist ein Must-Do.
Genau. Und dann geht es weiter eben nach Cannes. Und Cannes ist ja jetzt auch sehr bekannt für die High Society, beziehungsweise eigentlich für die Filmfestspiele, die dort jährlich stattfinden.
Ja, ganz bekannt ist natürlich dieses Filmfestspielhaus direkt an der langen Strandpromenade. Und tatsächlich ist auch, wenn keine Filmfestspiele dort stattfinden, ein roter Teppich davor ausgerollt. Also wenn du mal ein Bild von dir auf dem roten Teppich vor dem Filmfestspielhaus machen möchtest, dann kannst du das dort machen.
Das Winken nicht vergessen.
Genau. Direkt neben dem Eingang findet ihr den berühmten Walk of Fame. Dort haben ein paar Stars und Sternchen ihren Handabdruck hinterlassen auf dem Boden, also in den Fliesen. Das kennt ihr vielleicht auch vom Walk of Fame aus L.A.
Ist aber natürlich nicht zu vergleichen. Cannes hat aber tatsächlich eine sehr schöne Strandpromenade. Ist auch wieder ein Sandstrand, richtig schön breit. Es gibt wieder verschiedene Beachclubs, aber es gibt auch eben freie Bereiche, wo man sich als Normalo, wenn man jetzt nicht in einen Beachclub gehen möchte, einfach dann sein Handtuch ausbreiten kann. Und sehr schön ist dort auch die kleine Altstadt. Die befindet sich auf einem Felsen oder kleinen Hügel. Also von dort aus hat man dann auch eine wunderschöne Aussicht auf die Bucht von Cannes und auf die Stadt an sich. Also man muss schon sagen, Cannes ist jetzt nicht so für mehrere Tage gleich, aber es ist jetzt auch nicht nur Filmfestspiele. Also es bietet schon auch ein bisschen was und wir fanden es eigentlich abends dann auch ganz cool, eben da an der Strandpromenade entlang zu bummeln und für einen Tag ist eigentlich ganz gut.
Ja, und ich finde, obwohl man irgendwie Cannes so mit Luxus und mit den Filmfestspielen mit Promis verbindet, ist es trotzdem noch eine sehr bodenständige Stadt. Also jetzt im Vergleich zu Saint-Tropez. Hat uns, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und dann ging es weiter nach Nizza. Und auch Nizza hat eine ganz, ganz lange Strandpromenade, sogar noch länger als die in Cannes. Ich glaube, die ist sogar fast 5 Kilometer lang. Der einzige Unterschied ist, dass in Nizza kein Sandstrand ist, sondern Kiesel. Und zwar wirklich grober Kiesel. Also das Wasser ist zwar auch wunderschön blau und die Strandpromenade an sich ist wunderschön, auch mit Palmen verziert und es gibt auch wieder einen Beachclub, der sich an den nächsten reiht, aber das Baden an sich ist dort nicht so schön und nicht so angenehm, weil der Kiesel...
Vor allem das Liegen ohne Liege.
Ja, genau, der Kiesel ist sehr grob und auch der Einstieg ins Wasser ist richtig steil, also für Kinder ist es fast schon gefährlich. Also die lange Strandpromenade ist sozusagen das Herzstück von Nizza. Was uns aber auch ganz besonders gut gefallen hat, ist das historische Zentrum, also die Altstadt. Die befindet sich am östlichen Rand der Strandpromenade und dort gibt es wunderschöne Plätze, bunte Häuser, ganz viele Märkte auch und Restaurants. Probiert da auf jeden Fall beim Markt auch mal Soccia. Das ist so eine Art Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl. Der wird dann frisch serviert mit einer Prise Pfeffer und schmeckt wirklich sehr gut. Ist auch sehr günstig. Ich glaube, so ein Stück kostet 3 Euro.
Also man kann, ist ein großes Stück.
Genau, man kann in Südfrankreich auch günstig essen. Wir haben uns zum Beispiel mittags auch oft was auf dem Markt gekauft. Ratatouille mit Brot oder so. Ist richtig, richtig gut. Weil man muss schon dazu sagen, wir haben es ja auch in der ersten Folge schon mal gesagt, in Bezug auf Kosten. Essen gehen ist in Südfrankreich oder allgemein auch an der Côte d'Azur nicht gerade günstig. Also in den Restaurants zahlt man ungefähr so 20% mehr als jetzt in Deutschland. Es gibt dann ganz oft eben auch Menüs, die dann so um die 30 Euro pro Person kosten. Also wie gesagt, nicht ganz günstig.
Ein Tipp jetzt noch, wenn ihr in Nizza seid, dann solltet ihr unbedingt auch auf den Schlossberg in Nizza gehen. Von dort, das ist so am Ende der Strandpromenade und von dort aus habt ihr, so ich würde sagen, die beste Sicht auf Nizza und auf die lange Promenade, die man eigentlich haben kann.
Genau, also von der Altstadt aus zum Beispiel ein Katzensprung, das kann man super miteinander verbinden. Eine ziemlich kuriose Sehenswürdigkeit müssen wir hier noch hervorheben und zwar ist es die russisch-orthodoxe Kathedrale in Nizza. Die sieht wirklich aus, ja.
Ein bisschen in Moskau.
Ja, wie Moskau, stimmt. Und das Witzige ist, davor gibt es noch so einen kleinen Garten und dort laufen Kaninchen frei herum. Also wirklich verrückt. Man kann die Kathedrale auch von innen besichtigen. Bei uns war sie allerdings leider geschlossen, aber auch von außen sieht sie echt schon spektakulär aus.
Kurios ist vor allem, dass das Gebiet, auf der die russische oder die orthodoxe Kathedrale steht, tatsächlich auch zu Russland gehört.
Also das, stimmt, ja.
Die haben das ja gekauft, mehr oder weniger.
So, jetzt kommen wir aber noch zu einer Sehenswürdigkeit in der Umgebung, die ihr auch auf keinen Fall verpassen solltet. Und zwar ist das Kap Verra. Das ist eine kleine Halbinsel, die mit ganz vielen Villen bebaut wurde.
Dort wohnen die superreichen und schönen.
Genau. Aber es ist wirklich schön, dort an der Küste zum einen entlang zu wandern. Es gibt nämlich so einen Wanderweg, der wirklich kommt einmal direkt an der Küste, so also um die Halbinsel führt. Man kann dann auch immer wieder so einen Blick in die Villen reinwerfen. Meistens sind die aber mit einem hohen Zaun oder mit einem Gebüsch irgendwie versteckt.
Ja, und dort gibt es aber dann super viele schöne Buchten auch. Glasklares Wasser wieder. Also gerade so die westliche Seite würden wir euch empfehlen, dass ihr da quasi runterwandert und schon mal die Bucht ein bisschen auscheckt, welche die schönste ist und dann einfach den gleichen Weg wieder zurückgeht und dann entspannt in der schönsten Bucht, die ihr euch ausgeguckt habt.
Genau. Wenn ihr auf Kultur steht, dann könnt ihr auch noch die Villa Rothschild besichtigen. Die gehörte früher mal der Baronin Beatrice von Rothschild. Mittlerweile ist das Haus, das Gebäude und auch der Garten eine Art Museum. Man kann dort die prunkvollen Räume, auch ihre Kunstsammlung und den schön angelegten Garten besichtigen.
Und ein weiterer schöner Ausflugstipp ist das Bergdorf Ees. Das Dorf befindet sich eigentlich direkt an der Küste auf einem Hügel gebaut und ist halt so ein richtiges Bilderbuchbergdorf. Also da haben wir enge Gassen, ganz schöne Häuser, überall sind so Pflanzenkübel. Es gibt sogar einen botanischen Garten dort und man hat halt eine Wahnsinnsaussicht auf die Küste. Es ist nämlich schon so, dass die Berge hier sehr schnell in die Höhe ragen, denn die sogenannten Seealpen, also der letzte Ausläufer von den Alpen, die wir so kennen, ragen dort direkt bis zum Mittelmeer.
Der letzte Stopp, den wir auf unserer Südfrankreich-Rundreise gemacht haben, war Monaco. Das ist der zweitkleinste Stadtstaat der Welt, also gehört streng genommen nicht zu Frankreich, sondern ist komplett eigenständig. Das ist so ein 2 Quadratkilometer großer Stadtstaat, wie gesagt. Und vor allem bekannt natürlich durch das Formel-1-Rennen. Ein paar kuriose Fakten aber kurz zu Monaco. Auf diesen 2 Quadratkilometern wohnen nämlich wirklich, sage und schreibe, 40.000 Menschen. Und man fragt sich dann schon, ja, warum tun die sich das an, dass die da so eng zusammengepfercht leben? Es wurden nämlich auch Dutzende Hochhäuser gebaut, damit man eben Wohnraum schafft. Und der Grund ist natürlich ganz einfach. Monaco ist nämlich ein Steuerparadies und jeder, der einen Wohnsitz in Monaco hat, hat natürlich diese Steuervorteile. Sprich, man muss keine Erbschafts-, Einkommens- oder Vermögenssteuer zahlen. Und das wiederum hat den Grund, dass, also man munkelt, 50% der Bevölkerung tatsächlich Millionäre sind. Also wirklich verrückt.
Ja, ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, hat ja irgendwie Monaco jetzt so einen sehr glanzvollen Status. Also man denkt so, ah, es ist doch richtig schön, dort wird es richtig schön sein. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, uns hat es jetzt eigentlich nicht so gut gefallen. Nina hat es ja gerade schon gesagt, dort wurden wahnsinnig viele Hochhäuser gebaut, und zwar in den 70ern. Und obwohl dort ja hauptsächlich reiche Leute dann leben, hat man die jetzt nicht besonders pompös gebaut, sondern eher wie so Bunkerbauten, wie man sie auch aus deutschen Großstädten kennt.
Ja, die Leute leben dort ja auch nicht, sondern es ist halt eher so ein Fake-Wohnsitz. Hauptsache man hat halt irgendwie eine Wohnung, auch wenn die nur 2 Quadratmeter groß ist.
Wahrscheinlich. Also tatsächlich zerstören die halt ein bisschen so das Stadtbild. An sich wäre es nämlich schon, ist es richtig schön in der Bucht gelegen und die Seealpen ragen dann eben dahinter gleich in die Höhe. Also eigentlich wäre das schon so eine sehr schöne Szenerie, aber die Hochhäuser zerstören das Ganze ein bisschen. Ja. Der Yachthafen ist natürlich schon richtig fett, muss man sagen.
Ja, und eins der schönsten Fleckchen in Monaco ist eigentlich da beim Casino Monte Carlo. Direkt daneben ist auch dieses berühmte 5-Sterne-Hotel. Das Casino an sich sieht von außen schon sehr pompös aus, aber man kann es auch besichtigen. Ich glaube, es kostet aber sogar Eintritt, also wenn man spielen möchte. Und man kommt auch nur rein, wenn man den Dresscode beachtet. Also mit Flipflops und kurzer Hose wird man jetzt nicht reinkommen, sondern eher eben mit Abendgarderobe.
Ja, noch ein kleiner Tipp ist die Altstadt. Es gibt nämlich in Monaco tatsächlich auch eine Altstadt. Und die ist dann wieder deutlich schöner. Von dort aus hat man meiner Meinung nach auch den besten Blick auf den Yachthafen. Und ja, schlendert da einfach mal ein bisschen noch durch die Altstadt durch.
Ja, hier ein wichtiger Tipp sogar noch, den hast du vergessen. Täglich um 11.55 Uhr findet der Wachenwechsel vor dem Fürstenpalast statt. Und es ist wirklich so wie ja in England zum Beispiel auch vor dem Buckingham Palace.
Ja, aber bei weitem nicht so viele. Es sind irgendwie so 10 Leute. Es ist eine kleine Wachablösung. Cool. Aber es ist immer ganz cool, wenn die halt so rumstolzieren und mit ihren Gewehren dann so rummachen.
Genau, im Schrittmarsch dann einmarschieren und wegmarschieren. Genau. Ziemlich witzig.
Aber so abschließend kann man eigentlich sagen, also Monaco kann man jetzt schon, wenn man schon dort ist, beim Tagesausflug mitnehmen. Aber uns hat es jetzt zumindest nicht so gut gefallen. Vielleicht waren auch nur unsere Erwartungen zu hoch.
Genau, aber jetzt kommen wir zur wichtigen Frage, wo es uns denn am besten gefallen hat. Also Monaco ist es schon mal nicht, aber wo hat es dir denn jetzt in Südfrankreich bzw. in der Provence besonders gut gefallen?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass die Verdun-Schlucht hat mich schon sehr fasziniert. Es war richtig cool, weil es einfach so unglaublich weit nach unten geht auch. Und ich wäre da gerne noch mehr gewandert, um die Verdun-Schlucht mehr zu erkunden.
Ja, Kann ich dir zustimmen. Ich werde auch ganz oft gefragt, ja, welche Stadt an der Côte d'Azur ist denn jetzt am schönsten? Also ist es Marseille, Cannes oder Nizza? Und tatsächlich ist die Frage schwer zu beantworten. Also jede Stadt halt hat sowas für sich. Marseille ist halt eher so eine richtige Metropole, eine Großstadt, so ein Schmelztiegel der Kulturen. Dort ist es auch mal dreckig, aber man hat dafür eben unglaublich viel Kultur und Abwechslung und auch einen schönen Aussichtspunkt auf die Stadt. Cannes ist so klein und beschaulich mit einem wunderschönen Sandstrand, ein perfekter Ausgangsort auch für einen Badeurlaub vielleicht an der Côte d'Azur. Und Nizza ist eine richtig coole Stadt für einen Partyurlaub, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Dort reiht sich ja, wie gesagt, ist eine Beachbar so. An die nächste. Ja, genau. Es gibt aber auch so Bars, die jetzt auch bezahlbar sind, weil genau, das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht erwähnt. Die Beachbars in Nizza sind wirklich sehr teuer. Also ich glaube, ein Bier kostet dort um die 8 Euro und ich glaube, für meinen Aperol Spritz habe ich sogar 15 Euro bezahlt. Also ja.
Günstig ist anders. Wobei man allgemein sagen muss, also ein Bier bekommt man jetzt in Südfrankreich eigentlich nicht unter 5, 6 Euro.
Nee, günstiger ist ein bisschen so der Wein, aber auch nicht recht viel. Genau, ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir konnten euch die Provence in Südfrankreich etwas näher bringen. Ihr findet, wie gesagt, auch nochmal alle Reisetipps und unsere Route und auch unsere Unterkünfte in unserem Blogartikel. Wir verlinken euch das Ganze in den Shownotes. Und wichtige Info noch am Ende: Wenn wir euch weiterhelfen konnten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Das könnt ihr zum einen tun auf iTunes und seit Neuestem auch auf Spotify. Also egal, wo ihr unseren Podcast jetzt hört, klickt einfach am besten mal auf unsere Podcast-Startseite. Dort findet ihr irgendwo so ein Sternchen und dort könnt ihr uns am besten mit 5 Sternen bewerten. Das würde uns mega freuen und hilft uns auch weiter. Und damit finden natürlich auch andere unseren Podcast und wir können noch weitere coole Podcast-Folgen produzieren. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.